willkommen zum Podcast Zwischen Kopf und Kreide. Hallo Jennifer.
Hallo Coco.
Genau, Jennifer Schotter sitzt vor mir. Und ja, wir wollen uns heute mal ein bisschen mit der Frage beschäftigen, wie Integration von Schülerinnen, also SchülerInnen vor allem, anderer Kulturen in unser System ein bisschen besser funktionieren kann. Und da habe ich einen ganz besonderen Gast. Magst du dich einmal kurz vorstellen?
Ja, ich freue mich, dass ich heute deine Gästin sein darf. Ja. Mein Name ist Jennifer Schotter. Ich bin 33 Jahre alt, komme hier aus Osnabrück und ich bin von Beruf Sozialarbeiterin und nebenbei auch Sängerin und habe letztes Jahr mein erstes eigenes Kinderbuch veröffentlicht, bin damit auch verschiedentlich an Schulen unterwegs. Genau, und bin aber sonst ja Vollzeit tätig als Sozialarbeiterin, auch im Bereich Migration, arbeite mit geflüchteten Kindern, Jugendlichen. Familien, genau. Und Ehrenamtlichen auch. Großer Schwerpunkt.
Ja, jetzt weißt du ja, ich frage diese Frage immer. Zwischen Kopf und Kreide, wo würdest du dich da einordnen?
Ja, so wie ich das interpretiere, würde ich auf jeden Fall sagen, ich bin der Kopf. Ich bin so ein absoluter, heftiger Kopfmensch, mache mir ganz, ganz viele Sorgen und Gedanken und plane, wirst du wahrscheinlich auch an der einen oder anderen Stelle im Privaten bei mir mitbekommen.
Ja.
Genau, wie ich immer so eifrig in die Planung gehe und so weiter. Stört mich tatsächlich häufig auch sehr, dass man so gesteuert ist von seinem Kopf. Genau, wäre ich vielleicht lieber manchmal Kreide in meiner Definition im Sinne von einfach mehr machen, so nicht drüber nachdenken, in die Hand nehmen, so, das ist meine Definition davon. Aber leider aktuell oder vielleicht ja grundsätzlich vom Typ Mensch, leider viel Kopf.
Ja, kann sich ja auch ändern, man entwickelt sich ja auch.
Ja, hoffentlich.
Ja, jetzt machst du ganz, ganz viele verschiedene Dinge, hast du jetzt schon angedeutet. Vielleicht nochmal deinen Weg so ein bisschen. Wie bist du zu deinem Job, zu all diesen Dingen, die du tust, wie bist du dazu gekommen? Was ist so dein Antrieb für all das?
Ja, mein Antrieb für all das, ja, soziale Arbeit als Studium. Ne? Ich habe damals in Emden im schönen Ostfriesland studiert und bin da hingekommen, eigentlich schon immer so ein bisschen aus der Idee, ja, ich möchte auf jeden Fall später etwas ja Sinnstiftendes tun. Ich möchte mit Menschen arbeiten, irgendwas Soziales machen. Ich hatte als Kind lange Zeit den Traum, Lehramt tatsächlich zu studieren mit Kindertafel und mein Bruder musste immer den Schüler spielen.
Ach,
und
süß.
Ich habe immer fein an der Tafel gestanden und gerechnet und geschrieben und so weiter. Genau, und habe mich dann aber doch für soziale Arbeit entschieden. Ja, und bin mehr und mehr auch zum Thema Migration gekommen durch Praktika, die ich gemacht habe während des Studiums, weil wir mussten uns relativ früh schon irgendwie entscheiden, in welche Richtung will man. Geht man eher so in den Bereich therapeutisches Gesundheitswesen oder will man eher in Richtung Wohngruppe, ne, so. Und für mich war klar, ne, also wenn ich fertig bin, sehe ich mich entweder in Schule oder Jugendamt, so, das waren meine ersten Anhaltspunkte. Und ich habe dann aber über einen Bandkollegen, also auch da wieder Musik im Spiel, der ist Lehrer gewesen an einer oder ist immer noch an einer Oberschule, der hat dann gesagt, hey, kannst du einfach Praktikum bei uns machen an der Schule, wir brauchen immer Leute. Und dann bin ich da gewesen für 6 Wochen und eigentlich die Schule war so ein bisschen überfordert mit so einer Praktikantin, soziale Arbeit hatten sie vorher noch nie gehabt und haben dann auch gesagt, ja du, wir müssen uns erstmal einfinden, geh doch erstmal mit den verschiedenen Lehrkräften mit, lern die Schüler kennen und hospitier so ein bisschen. Und das war damals 2014, im Januar, bin ich mit diesem Praktikum gestartet und ich war gerade im 4. Semester und da gab es in einigen Klassen, also wenn ich das jetzt so zurück denke, ne, es sind über 10 Jahre schon vergangen und damals war es tatsächlich noch so, dass in den einzelnen Klassen im Vergleich zu jetzt noch wenig Schülerinnen und Schüler mit Migrationshintergrund waren. Natürlich hatte man Kinder anderer Länder, ne, irgendwie Russland oder was weiß ich, da schon. Mhm. Aber dann waren die Eltern auch schon lange Zeit irgendwie in Deutschland, ne, und hatten dann
war eine Grundschule.
Nee, eine Oberschule.
Oberschule, okay.
Genau, so dass man das schon auch kannte, ne, ohne Frage, dass da mal Kinder anderer Herkunft waren. Aber mir ist dann relativ schnell irgendwie nach dem 2., 3., 4. Tag aufgefallen, da sind irgendwie so Kinder, die sitzen so hinten in der Reihe und die müssen so ja, Arbeitsblätter bearbeiten, wo sie so malen müssen und so. Mhm. Und da habe ich gedacht, hier irgendwie 6., 7. Klasse und dann so malen, warum machen die das? Und das hatte ich dann auch gefragt. Und dann wurde mir erklärt, ja, die sind noch gar nicht so lange da. Mhm. Die sind erst seit ein paar Wochen in Deutschland. Und das waren dann 2 Jungs aus Somalia. Und ja, die sprechen halt noch kein Deutsch. Und deswegen hat man denen erstmal so Material gegeben, um die Sprache zu lernen. Und sie sollten dann die Farben lernen und entsprechend dann, ja, Gegenstände, Tiere, wie auch immer, in den geschriebenen Farben malen. Und dann dachte ich, okay, gut. Und habe mir das so ein bisschen angeguckt die nächsten Tage. Und dann fiel auf, es gab in einer anderen Klasse auch nochmal 2 Kinder, die waren auch noch nicht so lange da. Und dann nochmal so ein kleiner syrischer Junge. Dann endete das schon. Es waren halt 5 Kinder nur an einer ganz großen Oberschule. Und ja, ich hatte ja dann auch gar keine Aufgabe irgendwie, oder die Schule war so überfordert, so, was machen wir jetzt mit dir 6 Wochen? Und dann hatte ich selber von mir vorgeschlagen, hey, wie wär's denn, wenn ich mich anbiete, da einfach ein bisschen Sprachförderung zu geben. Ja. Und habe dann schon in der 2. Woche, glaube ich, damals, ja, meine DATS-Klasse eröffnet. So, damals gab es das auch in der Form ja überhaupt noch nicht. Ja. Und man wusste gar nicht, wie gehen wir jetzt mit diesen Kindern um. Die sind jetzt halt gerade erst da. 2 andere Kinder kamen aus Jordanien und eben der Junge aus Syrien, die 5. Und dann habe ich gesagt, ja, ich bin ja eh hier, ich muss irgendwie, ne, meine Zeit ja auch sinnvoll einsetzen. Ich nehme die und ich nehme euch die dann aus dem Unterricht raus. Mhm. Das heißt, Fächer, die jetzt nicht ganz so relevant waren, ne?
Natürlich sind alle Fächer relevant.
Ja, natürlich. Und ja, die Kinder haben auch echt gelitten, so wie jetzt kein Sport und so.
Ja,
nein,
ja,
lieber Deutsch lernen, lieber Deutsch lernen. Und sie hatten dann teilweise, ja, 5 Stunden Deutsch.
Ja.
Ne? Und dann halt mit mir, und ich bin ja auch keine ausgebildete Lehrkraft, ne? So, noch so Studentin der sozialen Arbeit, aber ich habe gedacht, ach, irgendwie kriege ich das doch wohl hin. Genau, und das, habe ich dann über die ganzen 6 Wochen gemacht. Es kamen dann nachher nochmal 2 Kinder dazu. Dann war meine Gruppe schon bei 7.
Ja.
Ich kann dir nachher auch nochmal ein Foto zeigen, habe ich gefunden,
gerne,
von der Zeit mit den Kids. Ja, und so bin ich irgendwie dann auch, ja, auf den Geschmack gekommen, ja, mit dieser Zielgruppe zu arbeiten oder mich damit auseinanderzusetzen. Ja, aber was bedeutet das eigentlich, wenn Menschen aus anderen Ländern zu uns kommen, ohne Sprachkenntnisse, Kultur völlig anders, ne? Und die haben dann auch Fragen gestellt, so, ja, warum müssen wir jetzt, warum beginnt hier immer die Schule um 8 Uhr und warum ist vorgegeben, dass um 12.30 Uhr Mittagspause ist und so, ne?
Ja.
Und das sind ja Fragen, die stellen wir uns gar nicht, weil wir sind eben so sozialisiert und so aufgewachsen, und für die ist das dann erstmal halt total der Kulturschock, ne? Erstmal ankommen, gucken und ja, und da war dann relativ schnell klar, ne, irgendwie, also Schule oder Jugendamt, ja, aber vielleicht auch Fachbereich Migration, irgendwie was in der Art. Genau. Und so bin ich dann auch nach meinem Studium 2016, ja, meine erste Arbeitsstelle war dann auch direkt bei einem Träger, der entsprechend mit Geflüchteten gearbeitet hat. Und ja, da habe ich dann auch die ersten Schritte, ne, 2015, 16 war ja gerade die Flüchtlingswelle. Und ja, da haben wir richtig mit angepackt. Menschen abgeholt vom Rathaus, untergebracht in Gemeinschaftsunterkünfte. Sprachkursvermittlung und Co. Genau.
Und jetzt arbeitest du ja auch akut mit Neuzugewanderten. Und wie muss ich mir das vorstellen, wie sieht erstmal so ein Tag aus, wenn du morgens zur Arbeit gehst, was tust du da alles so?
Genau, nachdem ich ja erstmal mir einen Kaffee gönne. Ne? Das ist ja auch so ein Laster der sozialen Arbeit, Birkenstock und Kaffee. Genau. Ja, ist natürlich jeder Tag auch ganz unterschiedlich, aber da ich eben auch im Schwerpunkt im Bereich der, ja, Lernförderung auch arbeite, ich betreue ein Projekt, was wir bei uns, ja, bei meinem Arbeitgeber auch schon seit über 10 Jahren haben, ganz eng gekoppelt an unseren Fachbereich Migration. Das heißt, meine Kolleginnen, die erleben entsprechend ja, die Familien, wie sie ankommen, wie sie Asylanträge stellen, Aufenthaltsberatungen machen, ne, Familiennachzug und quasi das ganze Potpourri der, ja, Migrationsberatung anbieten, bin ich quasi ein Schwerpunkt im Bereich, ja, Bildung, Lernförderung. Und die Familien, die bei uns dann natürlich ein- und ausgehen und bekannt sind, die sind dann meistens bei meinen Kollegen in der Beratung. Dann wird festgestellt, irgendwie schulisch bei den Kids, da gibt's irgendwie Unterstützungsbedarf. Und dann wird weitervermittelt an mich. Ich lerne dann auch die Familien kennen und kann mir dann Eindruck machen, wie lange sind die in Deutschland, in welcher Klasse sind die, wie groß ist die Klasse, gibt es schon Unterstützungsangebote seitens der Schule, können die das annehmen oder nicht. Da sind ja auch die Schulen alle unterschiedlich, ja, aufgestellt oder haben auch Ressourcen, Kapazitäten. Genau, und ich habe dann auf der anderen Seite, arbeite ich viel mit der Universität hier in Osnabrück zusammen, mit den Lehramtsstudierenden, habe aber auch pensionierte Lehrkräfte. Mhm. Und darüber hinaus natürlich bin ich auch offen für alle anderen Studenten. Ne? Also wenn man sein Abitur geschafft hat und dann noch studieren geht, glaube ich schon, dass man dann auch Kindern aus der Grundschule irgendwie Nachhilfe geben kann. Das heißt, alle sind da eigentlich herzlich willkommen. Genau, die lerne ich dann auch kennen, registriere die bei mir und ich versuche dann quasi ein Matching hinzubekommen, dass ich selber einschätze, wer passt gut zu wem, was können die Studis gut anbieten, was sind vielleicht auch deren Studienfächer. Ne? Einige studieren tatsächlich auch DATS oder DAF, ne? Mhm. Wo das sehr, sehr gut passt oder ja, Deutsch und Mathe als Hauptfächer. Genau, und so, dass ich dann immer gut gucken kann, wer kann wen übernehmen und bringe die dann zusammen. Und ja, bin quasi dann so eine ergänzende Instanz zu den, ja, hoffentlich immer Angeboten, die auch in der Schule stattfinden, weil ich natürlich immer sage, es ist ein sehr niedrigschwelliges Angebot, es ist noch on top, es findet natürlich dann auch privat statt. Wir müssen mit den Kindern immer gut gucken, wenn sie den Ganztag besuchen, dann sind die schon sehr, sehr voll mit Angeboten und dann zusätzlich nach 16 Uhr kommt noch eine Nachhilfekraft nach Hause. Ja. Das ist insbesondere für die Kleinen einfach ja auch heftig, ne, was die leisten müssen.
Aber die zahlen erstmal nichts dafür, weil es ein Ehrenamt ist und weil, also die
genau, Familie, also wir haben, auf der einen Seite habe ich dann Ehrenamtliche, ne, dass die Studierenden das rein ehrenamtlich machen. Oder aber wenn Familien auch im Leistungsbezug sind, ne, kann man halt gucken, ob man über das Bildungs- und Teilhabepaket entsprechenden Antrag stellen kann. Dann gibt es ja eine kleine Aufwandsentschädigung, ne, sodass die Studierenden da natürlich auch einen netten Aspekt der Vergütung erleben, was ich auch völlig legitim finde, weil die bereiten sich wirklich sehr gut vor. Die haben natürlich für sich dann auch den Vorteil, dass sie schon mal so ein bisschen eine Sensibilisierung erfahren zu der Zielgruppe. Ne? Die sind darüber hinaus natürlich auch Unterstützung für die Familie an sich. Die Eltern haben auch viele Schwierigkeiten, Behördenangelegenheiten irgendwie zu regeln, Papierkram, was sie nicht verstehen, ne, wo sie dann immer noch mal auf die Studis zurückgreifen können und fragen können, hey, kannst du mir das mal eben erklären, was muss ich da jetzt machen? Oder tatsächlich auch mal mitgehen in die Schule zu einem Gespräch, wenn die Eltern das möchten, ne, um eine Einschätzung zu haben, aber eher auch um das sprachlich, ne, am besten zu verstehen, was ist da vorgefallen, was wird von Schule empfohlen, ne, Versetzung gefährdet und. Mhm. Schon sehr, sehr wertvoll, was die auch leisten.
Und da bin ich eben drauf gekommen, du hast ja gesagt, ja, dann gehst du mit denen in Kontakt. Da frage ich mich, wie machst du das mit der Sprache, mit dieser Sprachbarriere? Die kommen zu dir und du willst denen jetzt dieses Angebot deutlich machen. Nimmst du einen Übersetzer, Übersetzerin dazu? Wie machst du das?
Mhm. Also tatsächlich habe ich das Glück, dass die meisten Familien, also dass zumindest einer aus der Familie schon sprachlich ein bisschen fitter ist. Aber auch da muss man natürlich gucken, ne? Also mit Händen und Füßen. Wir haben im Haus ab und an auch Übersetzer. Wir haben tatsächlich auch Kollegen, die Arabisch sprechen, also syrischer Herkunft, ne? Auch ich glaube mindestens zwei Kollegen. Wir haben auch zwei Kolleginnen, die Ukrainisch und Russisch sprechen, die bei uns arbeiten, die dann entsprechend für die Zielgruppe dann ja natürlich nochmal sehr hilfreich sind. Für alle anderen Sprachen, weil es natürlich sich nicht nur beschränkt auf Arabisch und Ukrainisch, ne? Aber es ist natürlich schon die meisten Familien, kann man so sagen, für meinen Bereich auf jeden Fall. Dann können wir nochmal auf Dolmetscher auch zurückgreifen. Aber ansonsten passiert das tatsächlich sehr viel einfach, man guckt sich an, ne? Ich lege denen dann den Zettel vor und erkläre und meistens kommen die Kinder ja auch mit und wenn die dann schon mindestens irgendwie ein Jahr in der Schule waren, haben die schon auch bessere Sprachkompetenzen. Ne? Kinder lernen ja sehr, sehr schnell die Sprache, bei Erwachsenen dauert es einfach viel länger.
Ja.
Und da helfen wir uns dann irgendwie so. Also ist auch manchmal irgendwie witzig, wie wir uns das dann so erarbeiten, aber beide Seiten sind ja sehr motiviert, da irgendwie auch sich zu treffen und eine Lösung herzufinden. Und genau das Gleiche gebe ich natürlich an die Studierenden dann ja auch weiter, ne? Also denen muss ich dann ja auch mitteilen, guckt, wie ihr irgendwie miteinander kommuniziert. Wenn die dann über Messenger-Dienste irgendwie miteinander schreiben, ne, dann ist das immer das Einfachste, weil dann können die Familien zu Hause, die kriegen dann irgendwie eine Nachricht von der Studentin, ne, wann sie sich treffen. Und wenn sie es dann sprachlich nicht verstanden haben, können die das ja nochmal über Übersetzer schieben. Und dann ist das einfacher, als wenn man da anruft. Ne, das sage ich dann auch immer, guckt, ob ihr da wirklich am Telefonat gut miteinander auskommt oder macht es halt schriftlich oder stimmt die Termine direkt vor Ort ab, wenn ihr da seid. Ne?
Was machst du für Erfahrungen? Mit welchen Hürden kommen die so zu dir oder zu euch? Wovon erzählen die? Was ist aus deiner Sicht so das, was für die schwierig, für diese neu zugewanderten SchülerInnen irgendwie schwierig ist?
Ja, also die meisten, die bei mir sind, haben auf jeden Fall ja mit Deutsch Schwierigkeiten, also mit unserer Sprache, weil das ist ja natürlich die Basis für alle anderen Fächer auch. Mhm. Ne, einige kommen natürlich und sagen, ja, ich brauche unbedingt Unterstützung in Mathe, Deutsch, Englisch, Bio, Chemie, Physik, so alles. Ja. Und wo wir dann aussortieren und wo ich dann sage, ja gut, Mathe und Englisch ist nochmal was anderes, aber Geschichte, Erdkunde, Bio, ne? Und wenn ich dann weiter nachhake, fällt eigentlich auf, okay, es ist eigentlich die deutsche Sprache, die fehlt, und dann kann ich auch in Bio, ja, oder Geschichte keinen Text verstehen, Arbeitsauftrag, ne? Und dann habe ich da irgendwie Fachbegriffe und wie soll ich das dann einordnen? Also da ist wirklich Deutsch dann die Basis für alles. Und ja, da müssen wir dann halt immer gucken, was bringen die Kinder selber schon mit. Viele haben natürlich auch ja zu Hause nicht unbedingt die Möglichkeit, dass sie ja in einem deutschsprachigen Umfeld da auch unterwegs sind, ne? Also in der Schule sind sie ja in so einem Zwangskontext, ne? Da nehmen sie, glaube ich, dann schon noch mal mehr mit oder müssen auch, sonst können sie dem Unterricht nicht folgen. Aber sobald sie dann nach Hause gehen, ist natürlich ja häufig so der Fall, dass sie zu Hause in ihrer Muttersprache weitersprechen.
Ja.
Und das erschwert natürlich so diesen ganzen Sprachlernprozess. Und ich gucke dann auch zudem, also ich habe auch für manche Kinder zusätzlich durch meine Ehrenamtlichen oder durch unsere Ehrenamtlichen, die wir bei uns haben, die Möglichkeit, dass man nochmal so eine, ja, Freizeitpatenschaft, ne, oder eine Lesepatenschaft installiert, wenn man das Gefühl hat, die sind sehr isoliert und fast nur zu Hause. Die brauchen eigentlich so ein bisschen eine Anleitung, dass sie irgendwie begleitet werden, um sich beim Sportverein anzumelden, ne, damit einfach auch eine Teilhabe an ganz vielen anderen Dingen stattfindet und sie aber auch mit anderen deutschsprachigen Kindern auch so zusammenkommen. Weil nur so ja gelingt das einfach besser und schneller, dass sie der deutschen Sprache mächtig werden. Ne? Und das ist eben so die Eintrittskarte für alles. Also das, ja, kann man dann mit Händen und Füßen auch nur bis zu einem gewissen Grad.
Ja,
ne?
Das
und,
stimmt.
Ja.
Und jetzt hast du eben schon, wir haben uns im Vorfeld schon auch ein bisschen drüber unterhalten und hast so ein bisschen auch davon gesprochen, dass es teilweise auch manche Eltern gibt, die dann so ein bisschen Druck ausüben. Kannst du das nochmal erklären, was für ein Druck wird da aufgebaut vielleicht teilweise?
Ja, also ich kann natürlich immer nur für meinen Bereich so sprechen, ne, und will das nicht so pauschalisieren, so das ist jetzt bei allen so. Es gibt, wie auch bei uns in deutschsprachigen Familien, gibt es solche und solche Eltern. Und man erlebt natürlich schon auch Eltern, die irgendwie ja selber gut sozialisiert sind, einen guten Bildungsabschluss haben in ihrem Heimatland, die dann jetzt hierher kommen und die schon auch so ein bisschen ja all ihre Hoffnungen so auf den Nachwuchs setzen und dann natürlich ja erstens schon auch fördern und supporten, ne, und total dahinter stehen und nach Möglichkeit das Kind irgendwie überall anmelden wollen und es soll überall teilnehmen und es soll, ne, möglichst sehr, sehr gut sein und ganz, ganz viel lernen und so, wo aber natürlich auch ja negative Effekte bei herumkommen, ne, weil die Kinder natürlich dann diesem Druck ausgesetzt sind, oh Gott, wir sind jetzt hier die Hoffnung der Familie und wir müssen das jetzt richtig machen und das spürt man den Kindern dann auch an, ne, dass sie, ja, wenn man dann Rückfragen stellt, wie habt ihr eure Ferien verbracht, ne, was habt ihr so erlebt und dass dann da irgendwie gesagt wird, ja, wir haben ganz viel gelernt, so, ne, und man darf natürlich auch nicht das Kindsein vergessen und auch da versuche ich dann natürlich mit den Familien da, wo es mir irgendwie auffällt oder wo es im Gespräch mit den Kindern, ne, mir so erzählt wird, dass ich nochmal nachhake und dass da sehe ich mich dann auch ein bisschen als Begleiter der Familien mit den Eltern nochmal zu sprechen, hey, ne, wie kann man das denn irgendwie gut hinbekommen, dass die Kinder trotzdem Kind sein dürfen und dass das auch erlaubt ist, ne, auch in den Ferien mal entspannt irgendwie auszuschlafen und so und dass das auch mal nicht schlimm ist, wenn das Kind dann auch mal eine 4 oder eine 5 mit nach Hause bringt. Dadurch ist jetzt nicht sofort das Abitur gefährdet oder die ja Laufbahn als ja Akademiker irgendwie, ne, Arzt, Anwalt, was sie alle irgendwie werden wollen. Das ist nicht alles dann direkt hinüber, so, ne. Das liegt aber dann teilweise auch an den Familien, oder ich habe da so ein, zwei im Kopf, mit denen ich schon enger auch mal mich darüber unterhalten habe. Ja, die sind sich so sehr dessen bewusst, dass das jetzt eine Situation hier in Deutschland ist, die haben sie sich selber nicht ausgesucht, aber die Kinder noch weniger. Mhm. Und sie fühlen sich so sehr dafür verantwortlich, dass sie jetzt ihren Kindern das so zutrauen, ne, oder dass sie die Kinder dem so aussetzen und die müssen da jetzt irgendwie klarkommen und sie wollen dann ja möglichst das Beste auch für ihre Kinder, ne? Das sagen sie auch, wir wollen nur das Beste und wir wollen, dass sie hier gut ankommen und hier alles machen können und so sind wie die anderen und ne, das ist sehr löblich, auf jeden Fall, dass man da so supportet, aber es darf natürlich auch nicht ausufern, ne, in die eine Richtung. Und dann gibt es natürlich auch, und das, ne, kennt man auch bei anderen Familien, gibt es dann eben auch die, wo so gar kein Support dahinter steckt, ne, und wo dann zu Hause auch wirklich null drauf geachtet wird, dass vielleicht das eine oder andere dann doch auch mal auf Deutsch gesprochen wird, weil es eben hilft, ne, wo auch gar nicht so geguckt wird, ja, dass Termine wahrgenommen werden oder dass Kinder auch eine Anbindung haben an Freizeit- und Kulturangeboten und so, wo wir natürlich dann auch immer entsprechend mit Angeboten entgegengehen und so Familien dann ja auch kennen und dann gezielt nochmal sagen, hier Familie XY, ne, lass uns die doch besonders nochmal abholen für einen Ausflug in Zoo oder so, damit die, ne, auch mal ein bisschen rauskommen und was erleben. Also man hat so beide Extreme und irgendwo die Mitte, das wäre, glaube ich, ganz gut.
Jetzt nimmst du ja das deutsche Schulsystem oder die Schulen nochmal aus einer externen Perspektive wahr.
Ja.
Was würdest du sagen, inwiefern unterstützt die Schule denn diese Kids? Oder was müssten wir Lehrkräfte und das System tun, damit sie besser unterstützt werden?
Also ich erlebe auf jeden Fall Schulen komplett individuell und unterschiedlich. Also ich könnte jetzt auf gar keinen Fall sagen, so boah, alle Schulen machen das falsch oder alle Schulen machen genau das richtig. Ich erlebe sehr viel ja Überforderungen auch, ne, und gar nicht unbedingt auch immer in diesem negativen Aspekt, so die haben auch alle gar keinen Bock mehr, das gar nicht. Sondern einfach dieses, puh, ne, wir wissen gar nicht, wo sollen wir genau ansetzen, dass wir auch alle mitkriegen. Wir können uns hier gar nicht zweiteilen. Wir haben halt zu wenig Personal. Wir haben keine Ressourcen dafür. Wir würden gerne, aber wir können nicht. Eher in diese Richtung. So dass sie natürlich dankbar dafür sind, dass ja so Projekte wie meins, ne, dem ein bisschen entgegengehen und denen ein bisschen was abnehmen oder die unterstützen. Ja, aber es ist nun mal ja auch so, dass unser System ja sehr starr und geradlinig ist, ne? Und ja, alles, was sich dem da nicht so fügt, fällt halt mehr oder weniger so hinten rüber. Und das erleben die Kinder natürlich auch. Und das ja erleben ja auch die Lehrkräfte, wirst du ja wahrscheinlich auch aus deiner Praxis auch so wahrnehmen, dass man da einfach ja so ohnmächtig ist und dem so ausgeliefert ist. Ich erlebe aber auch, dass die Förderung insbesondere von ja besonderen Kindern, sei es jetzt mit Migrationshintergrund oder mit sonstiger Beeinträchtigung zum Beispiel, auch trotzdem noch stark abhängig ist vom Engagement der einzelnen Lehrkräfte und wie offen sie auch dafür sind, ins Gespräch zu gehen und sich auch von extern vielleicht mal Lösungsansätze präsentieren zu lassen und so. Und ich mache da eigentlich schlichtweg gute Erfahrungen, weil ich auch immer pro bin, so schaffen wir, kriegen wir irgendwie hin. Und wenn es dann mal doch irgendwie, ne, wenn ich dann doch das Gefühl habe, naja, die machen komplett zu, die wollen so gar nicht und so, ja, kann ich es natürlich auch nur bis zum gewissen Grad ausprobieren und ja, dann kann ich auch gar nicht mehr unterstützen.
Ja.
Aber wie gesagt, wichtig ist, dass die Schulen offen sind und ja, annehmen, dass von extern auch was passiert, weil sie ja meistens von intern auch nicht alles abdecken können. Also, dass man sich das dann einfach auch eingesteht und sagt, hey, nee, wir alleine schaffen das hier gar nicht. Wir suchen uns externe Hilfe, weil es gibt genügend Angebote, die auch da sind. Also alleine für unsere Stadt gibt es unendlich viel. Vieles kenne ich selber dann teilweise auch gar nicht und denke, hö, schon wieder irgendwie so ein Projekt. Und deswegen finde ich es eigentlich gerade so cool, dass dann die Familien selber auch den Weg irgendwie zu uns finden oder zu mir finden. Ne? Bin dann immer so erstaunt und frage dann auch, ne, wie bist du darauf aufmerksam geworden? Ja, irgendwie meine Lehrerin hat das gegoogelt und hat das dann gefunden und hat dann Kontakt aufgenommen. Und nur so kann es halt gelingen. Also wir müssen, glaube ich, auch davon weg, dass wir alle denken, ja, ne, wir müssen das jetzt irgendwie, ne, dann muss irgendwie schaffen und so, dass man sich so viel Druck macht. Ja, irgendwie nach rechts und links gucken, dass man sich Leute dazu holt, ja, und dann auch Mut zur Lücke, weil ja, vieles muss auch Hand in Hand, also auch die Familien selber müssen natürlich wollen. Das erlebe ich dann auch, wenn ich Familien da sitzen habe, die wirklich ja so die Hände in den Schoß legen und sagen, ja, wird schon irgendwie, dann, ne, muss ich denen auch sagen, nee, wir müssen alle irgendwie am Strang ziehen und jeder hat so ganz klar seine Aufgabe und da ist man dann auch so ein Dreiersystem, ne? Also die Schule, die Familie und dann ich oder halt auch eine andere Institution oder ein anderes Projekt, was dann da irgendwie unterstützt. Und da muss jeder sich auch ganz klar in seiner Rolle auch finden und seine Aufgabe sehen. So, ja.
Und hast du vielleicht noch irgendwie konkretere Tipps so, ne? Das ist ja so, das sind ja viele etwas allgemeinere Aspekte, die wichtig wären, aber gibt es noch etwas, was du Lehrkräften an die Hand geben könntest, was sie machen könnten aus deiner Sicht jetzt, aus dieser Perspektive, um diese Kinder noch anders zu unterstützen?
Ja, es braucht einfach eine sehr, sehr enge Begleitung und das auch wirklich im wahrsten Sinne des Wortes. Wenn jetzt Lehrkräfte zum Beispiel nur im Internet googeln und raussuchen, ah, es gibt hier dieses Projekt und dieses Angebot, drucken das aus und geben das der Familie und sagen, hier, geht da mal hin.
Machen Sie es nicht.
Ja, und das, also es ist ja dann schon eine Mehrarbeit von der Lehrkraft, sich überhaupt damit zu befassen, ne? Und das ist ein guter Wille und ein guter Anreiz. Und eigentlich darf man auch gar nicht so viel irgendwie verlangen, so, ne? Also Lehrkräfte haben dann ja auch einen anderen Auftrag und so viel Mehrarbeit und sich da, ne, so intensiv um jeden Einzelnen zu kümmern, das sitzt ja zeitlich auch gar nicht drin. Aber tatsächlich erleben wir dann nur irgendwie einen Zettel rausgeben, reicht wirklich gar nicht so. Und ja, also ich habe die zeitlichen Kapazitäten zum Beispiel auch gar nicht unbedingt, jeden in die Schule zu begleiten. Aber wenn ich das dann mal mache, merke ich sofort diesen Effekt, ne? Also da kommt viel, viel mehr bei rum. So. Und man will natürlich den Familien gar nicht unterstellen, so, ja, ihr könnt das ja eh nicht, ihr schafft das gar nicht. Aber sie sind dieses ganze System nicht gewohnt, so, ne? Und wir hatten uns ja auch gerade noch mal kurz darüber unterhalten, dass ich eine internationale Studierende aus China letzte Woche bei mir hatte, die auch von ihren Erfahrungen so hier im neuen Land berichtet hat. Und das Erste, was sie sagte, ja, auch in Deutschland immer mit diesen Terminen und dass man dann für alles einen Termin braucht. So, ne? Also das überfordert sie und das kennt sie so gar nicht. Und das bezieht sich ja auch auf alle anderen Kulturen, dass unsere Systeme sind für uns so selbstverständlich. Das ist doch klar, dass man pünktlich kommt. Ist doch klar, dass man sich online einen Termin bucht. Das ist doch klar, wenn ich irgendwo zugesagt habe, dann komme ich auch. Ne? Solche Dinge, die wir Deutschen hier einfach so als selbstverständlich annehmen oder entsprechend sauer sind, wenn es auch nicht passiert. Aber wir müssen uns, glaube ich, viel, viel mehr in diese anderen Kulturen so ein bisschen hineinversetzen. Auch wenn wir natürlich immer sagen, so, ja, aber die sind jetzt bei uns, also müssen die alles so machen, wie wir das jetzt wollen. Und das bezieht sich ja auf das Schulsystem. So, wir geben das System vor, so ist das jetzt. Und entweder ihr schwimmt mit oder halt nicht. So. Und so kann Integration halt gar nicht gelingen, sondern wir müssen uns nach rechts und links bewegen und wir müssen da flexibel sein. Und das wird noch Ewigkeiten dauern wahrscheinlich, aber viel mehr auf jeden Einzelnen gucken und das, was ihn umgibt und das, was, also da, wo er steht, ihn dann auch abholen. Ja, das würde natürlich bedeuten, dass man langfristig kleine Klassen hat und womöglich irgendwie drei Lehrkräfte pro Gruppe oder so, ne, dass man da auf jeden individueller eingehen kann. Ja, aber anders kann ich es mir fast gar nicht vorstellen, auch wenn es total traurig klingt so, ne? Aber es muss kleiner und enger begleitet werden, damit irgendwie jeder mitkommen kann. Es ist einfach so.
Und wenn man jetzt deine Arbeit als Lehrkraft unterstützen möchte, was wäre so die perfekte Vorstellung von Zusammenarbeit zwischen Schule und sozialer Arbeit? Was sind da so deine Vorstellungen?
Also Kommunikation ist auf jeden Fall total wichtig. Immer gut im Austausch bleiben. Wenn es irgendwo brennt, ne, dass man sich dann meldet, dass wir uns zusammensetzen, dass wir den Bedarf ermitteln, dass ich sagen kann, was ich anbiete. Wenn ich einfach das Gefühl habe, hey, da ist eine Lehrkraft, die will auch, ne, die hat auch eigene Ideen. Man hat dann irgendwie eine Testphase, wo man was ausprobiert, ne, sei es auch nur in der Klasse irgendwie was umstrukturieren oder wenn ich eine Lernförderung einsetze, ne, die zum Beispiel auch an der Schule dann stattfindet, gar nicht unbedingt zu Hause. Oder für jemanden noch extra eine Leseförderung und so. Und wenn dann einfach die Lehrkraft da auch so ein bisschen das Auge drauf hält und sagt, hey, das haben wir jetzt eingesetzt und ich bin das dann nicht losgeworden, das Problem, sondern ich begleite das einfach weiter. Dann, glaube ich, hat sowohl der Schüler oder die Schülerin das Gefühl von, hey, hier guckt jemand, hier nimmt jemand wahr, dass ich Probleme habe. Und man wird dann sowohl durch die neu installierte Hilfe begleitet, als auch durch die Kraft, ja, der ich da ja zugeordnet bin, also die Lehrkraft so. Ja. Ne? Also ich glaube, man darf auch nicht vergessen, wie wichtig so eine positive Beziehung auch zwischen Schüler und Lehrer ist. Und ja, die mögen sich mit Sicherheit auch mal irgendwie schlecht benehmen und so, aber ich glaube, diese Bindung und ne, man geht einfach jeden Tag zur Schule und ist da einer Klassenlehrerin, Klassenlehrer zugeordnet. Ich glaube, in jedem schlummert so, dass man auch gemocht werden möchte, dass man gesehen werden möchte und gewertschätzt. Und wenn man natürlich gesagt kriegt, so ja, hier, du hast aber noch Bedarf, du musst noch nachholen, ne, und brauchst Nachhilfe, hat ja auch so ein bisschen diesen negativen Stempel, ne, aber wenn man dann das Gefühl hat, hey, ne, das ist gar nicht negativ, sondern meine Lehrerin begleitet oder Lehrer begleitet mich da sehr gut und ist da bei mir und sieht auch meine Fortschritte und lobt mich dann dafür, dass ich hier ja die Hilfe gut annehme und weiterkomme. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass sie nicht das Gefühl haben, ach, ich bin jetzt hier eh der Schlechteste und ich bin ja auch nicht von hier und bin anders und ne, ja, werde jetzt hier eh nicht meinen Abschluss kriegen und meine Lehrerin mag mich deshalb auch nicht, ne, so, weil ich eben nicht so gut Deutsch spreche wie alle anderen. Ich glaube, wenn man da hinkommt, wäre es sehr, sehr schlimm. Also möglichst eine gute Beziehung weiterhin pflegen und auch anerkennen, dass Hilfe angenommen wird.
Mhm. Gibt es jetzt noch irgendwas, was ich nicht gefragt habe, was ich fragen sollte oder was, wo du denkst, das jetzt noch wichtig ist?
Nö. Ich glaube, du hast alles soweit gut gefragt und ich hoffe, ich habe alles gut beantwortet. Ja, und konnte so ein bisschen, also ich, vielleicht merkt man es auch so ein bisschen, ich brenne auch sehr so für dieses Thema. Mir ist es total wichtig, dass eben alle gut mitgenommen werden. Und ja, wir sind alle unterschiedlich in unserer Gesellschaft. Und wie gesagt, vor 10 Jahren, als das da mit meinen 2, 3, 4, 5 Kindern an einer großen Oberschule angefangen hat und die ersten gekommen sind, das sind ja Welten zu heute. Ne? Mhm. Also heute ist das ja gar nicht, ja, an welche Schule kommt man, wo man nicht Kinder auch hat mit besonderem Bedarf. Ne? Ja. Wie gesagt, es ist nicht immer nur Migrationshintergrund, sondern auch im ganzen inklusiven Bereich haben wir einfach unterschiedliche Menschen. Und ja, das ist einfach die Aufgabe von uns allen, egal ob von Lehrkraft oder Sozialarbeiter, da einfach gut hinzugucken und uns gegenseitig mitzunehmen. Nur so können wir unsere Gesellschaft irgendwie am Laufen halten.
Ja. Ich fände es total schön, wenn du dieses Zitat, was du eben mir schon einmal vorgelesen hast, nochmal so zum Abschluss irgendwie, zum Nachdenken nochmal.
Mit dem Irritieren.
Ja.
Ja, genau. Ich hatte mich nämlich zur Vorbereitung ein bisschen eingelesen und habe so ein paar ja Studien oder Berichte von Stiftungen und sowas gelesen. Und da ist mir ja ein ganz besonderer Satz irgendwie aufgefallen, wo ich mich ziemlich geärgert habe oder der so richtig triggert. Und ja, hier ist geschrieben, dass neu zugewanderte Schülerinnen, deren Bildungsbiografien nicht von Anfang an in Deutschland und nicht immer linear verlaufen, dass sie verbunden mit ihren unzureichenden Deutschkenntnissen von der Norm abweichen. Und das führt dazu, dass sie irritieren schulische Regelabläufe. Und woraufhin Schulen in der Regel dann ja versuchen, die gewohnten Abläufe wiederherzustellen und die Schülerinnen an diese anzupassen. Das heißt, wir ja verfolgen quasi eine gerade Linie und wer nicht reinpasst, der irritiert uns und der wird, ja.
Der muss sich anpassen.
Genau, der muss sich anpassen oder der wird entsprechend irgendwie ja ausgelagert oder, ne, ja. Also ganz böse finde ich so dieses Wort auch, ihr irritiert, ihr passt irgendwie nicht rein, denn das dürfen wir eigentlich so nicht benutzen, beziehungsweise ne, müssten wir selber irgendwie uns am Kopf packen und sagen so, ne, das geht ja gar nicht, wir können ja nicht eine Schablone irgendwie über was drüber stülpen, also nicht mehr in der heutigen Zeit.
Genau, das irritieren können sie ja trotzdem, aber dann müssten wir damit anders umgehen.
Ne? Genau, richtig.
Ja. Hast du zum Abschluss noch irgendwie Empfehlungen für Projekte vielleicht oder Menschen, die du kennst oder die interessant wären in dem Bereich oder Bücher oder irgendetwas in dem Bereich?
Ich würde gerne nur noch mitgeben, weil ich selber die Erfahrung so mache, dass also man denkt manchmal, glaube ich, zu sehr nur so in seiner eigenen Bubble. Und ich kann mir auch vorstellen, ne, dass so Schulen vielleicht, ja, so nur im schulischen Kontext und sich vielleicht auch dann eher nur mit Literatur oder auch Projekten, Angeboten befassen, die so auch ganz stark das Thema Schule nur betreffen. Ich glaube aber, dass es darüber hinaus in jeder Stadt, in jedem Ort viele Angebote und Hilfe und Unterstützung gibt, die man sich auch einfach nehmen kann, die da sind. Man muss es nur wissen, man muss sich da auf den Weg machen und dass man ja immer genug Mut haben sollte, ne, in irgendwelche Netzwerke zu gehen und zu sagen, hey, wir sind eine Schule, ne, wir haben dieses und jenes, wir wären voll interessiert und würden mal Leute einladen oder so, weil nur so erlebe ich es aus meiner Praxis auch. Sobald ich mich dann mal irgendwo vorstelle und auch sage, hey, ne, wir machen dies und wir haben auch ganz tolle ehrenamtliche Menschen, auch pensionierte Lehrkräfte zum Beispiel, die dann nach ein paar Jahren, wo sie sich ein bisschen erholen konnten von der Schule, dann doch auch wieder Bock haben, weil man dann ja doch so, ja, eingefleischter Lehrer ist und dann denkt, hey, ne, das ist doch irgendwie meine Lebensaufgabe, ich will doch, ne, doch nochmal wieder irgendwie rein, die man sich super zunutze machen kann, um dann entsprechend auch ja Unterstützung anzubieten. Also es muss nicht immer alles in Schule stattfinden und auch von schulischem Personal organisiert werden, sondern man kann ganz viel auch über extern gehen und sich Leute reinholen. Das ist auch nicht immer mit Kosten verbunden. Also ganz viel gibt's auch einfach umsonst. Und da einfach irgendwie hellhöriger zu sein oder ne, einfach auch, ja, zu sagen, hey, wir brauchen Hilfe. Ich glaube, das ist auch schwierig, ne? Manchmal wirklich sich einzugestehen oder öffentlich zu sagen, hey, wir sind hier überfordert, wir kriegen es alleine nicht hin, wir würden gerne Hilfe annehmen. Das einfach mal machen, weil wird gut. Und gibt genug richtig gute Menschen auch, gute Systeme, gute Sozialarbeit, die genau dafür da ist, da auch mit Bildung zusammen, ne, mit den Bildungseinrichtungen entsprechend Projekte zu machen. Und also ich habe immer Bock und bin offen und ich finde das ganz wichtig, da Brücken zu bauen, tatsächlich. Ja.
Und du hast Bock, das heißt, wie könnte ich dich kontaktieren, wenn ich ja Lust hätte, mit dir zu arbeiten oder nochmal irgendwie Fragen zu stellen oder?
Genau, also hier in der Stadt Osnabrück findet man mich beim Caritasverband, genau, und kann dann einfach mal googeln, da findet man auf jeden Fall direkt auch eine Beschreibung zum Projekt, ne, aber auch wenn man hier in Osnabrück einfach Ehrenamt oder Lernförderung zum Beispiel mal sucht, dann findet man neben dem, was wir so anbieten, auch ganz viele andere, ja, Angebote, ne, EVs, natürlich gibt es auch klassische Volkshochschule zum Beispiel, ne, die auch viele Sachen anbietet, aber darüber hinaus ganz, ganz viele kleine Projekte auch, die sich ja immer wieder auch neu aufstellen. Ja, also das schläft nie. Also Angebot gibt's eigentlich satt, muss man nur wissen und ja, das dann einfach bei sich einziehen lassen.
Schön. Und sonst bei Instagram findet man dich natürlich auch.
Ja, mich privat, klar, findet man auch bei Instagram. Klar, so klar ist das ja nicht, aber für mich schon, genau, bin da ja unterwegs. Da findet man mich einfach unter meinem Namen, kann sehen, was ich sonst noch so mache und ja, was ich musikalisch mache oder wie ich mit meinem Kinderbuch unterwegs bin, genau.
Schön, dann danke ich dir.
Ja, ich danke auch. Das ja, hat Spaß gemacht und ich hoffe, ich habe ein bisschen überzeugt, dass es noch nicht hoffnungslos ist, sondern eher hoffnungsvoll. Da ist in Zukunft eigentlich noch ganz viel möglich, wenn wir wollen.
Ja.
Wenn wir wollen, das wenn stimmt. Wir alle wollen.
Ja. Ja. Danke.
Ja, gerne.